Finde heraus, was dir als Gastgeber, Gastgeberin wirklich weiterhilft und meistere damit den Spagat zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit. Willkommen zum Küchenherde-Podcast. Dein Nummer 1 Business-Podcast zu den Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Robotics, Führen und Finden neuer Mitarbeiter und nachhaltiges Gastgeben. Jetzt kommt dein Host, der Digitalisierungsexperte und Impulsgeber Markus Wessel.
Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Ja, vom Pizzabäcker zum Tech-Pionier, vom MIT zu McKinsey und dann zurück in die Gastronomie. Heute spreche ich mit einem echten KI-Pionier unserer Branche, Dr. Theodor Akbarow. Seine Geschichte, die liest sich wie ein Blockbuster. Und geboren ist Theo in Usbekistan und kam mit 9 Jahren nach Deutschland und arbeitete dann von seinem 16. Lebensjahr bis zu seinem 20. Lebensjahr als Pizzabäcker in einer Pizzeria. Nach dem Abitur studierte er Maschinenbau, erst in Stuttgart und dann der weite Weg nach Amerika, dann am MIT in den USA, wo er sich dann auch intensiv, und jetzt kommt die Kurve zu unserem heutigen Thema, wo er sich dann intensiv mit Vorhersagemodellen beschäftigte. Danach arbeitete er bei McKinsey, aber die Gastronomie, und das kennt ihr wahrscheinlich alle da draußen, ließ ihn einfach nicht los. Und seit 2010 ist er dann als Unternehmer in der Systemgastronomie tätig und baute die Gustoso-Gruppe. Kennt ihr sicherlich alle, deren Mission es ist, guten Gründern und Konzepten zum Erfolg zu verhelfen. Und dann 2017, das war so mein Touchpoint mit dir, obwohl ich noch gar nicht wusste, dass es dich gibt, 2017 gründete er dann zusätzlich Nesto, um mit Technologien das Restauranterlebnis zu verbessern und das letzte große operative Problem, die Mitarbeiterkosten zu lösen. Herzlich willkommen, lieber Theo, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die tolle Anmoderation. Ich freue mich, dass ich heute dabei bin und dass wir zusammen vielleicht das ein oder andere Thema ausdiskutieren.
Ja, jetzt habe ich natürlich so ein bisschen Druck aufgebaut, ne? Thema Blockbuster, jetzt müssen wir natürlich auch liefern da draußen, dass es so ein bisschen wie ein Blockbuster wird heute, ne?
Genau, deswegen, seit der Anmoderation bin ich nervös, davor war ich es nicht.
Okay, gut. Also ich bin überzeugt davon, wir kriegen das hin. KI und KI-Nutzung in der Gastronomie, das soll heute so ein bisschen als Überschrift für unser Interview sein, aber kurz vorab. Ich habe ja in der Anmoderation gerade schon erzählt, so unser erster Touchpoint, und da wusste ich halt noch nichts von dir, sondern eher von Nesto, war damals 2019, muss das gewesen sein, mit Nesto. Da habe ich Nesto kennengelernt auf einer Messe in Essen, und Nesto ist jetzt ja schon ein paar Jahre auf dem Markt. Und was ist euer bisheriges großes Fazit mit Nesto? Was würdest du sagen?
Ja, es ist, also wir sind jetzt schon seit wirklich 7 oder eigentlich fast schon 8 Jahren unterwegs und seit wahrscheinlich so 4 Jahren kommerziell aktiv, wo wir überhaupt einen Vertriebsmitarbeiter hatten. Bis dahin haben wir es ja sehr stark quasi über die Mundpropaganda vertrieben. Unser Fazit ist, wir waren damals viel zu früh dran, ist unser Eindruck. Ja, und heute kommen wir aber langsam in die Situation, wo wirklich die Kunden, die wir heute haben, wirklich den Forecast nutzen, die Automatisierung. Ich glaube, hat uns auch ChatGPT damals jetzt in den letzten Jahren geholfen, dass da auf einmal so dieser Mindset-Change war, so hey, es gibt Technologie, die uns helfen kann, Alltag besser zu machen. Also es ist nicht das notwendige Übel, weil wir irgendwie aufgrund des Zeiterfassungsgesetzes jetzt irgendwie stempeln müssen, sondern hey, das hilft uns wirklich, unser Unternehmen nach vorne zu bringen. Und das freut uns ungemein, aber es hat wirklich lang gedauert, auch für uns natürlich das ein oder andere technische Problem zu lösen, sodass das Produkt möglichst gut und leicht einsetzbar ist.
Also ich kann das bestätigen, weil jetzt habe ich, wenn ich über Nesto spreche, egal ob ich jetzt im Workshop unterwegs bin oder dann einfach mal sage, okay, Nesto könnte jetzt für dich eine gute Lösung sein, ich habe es heute viel, viel einfacher, das zu erklären. Also ich muss nicht bei Adam und Eva anfangen, sondern 2, 3 Sätze genügen und dann wissen die Leute in der Regel schon, worum es geht und was man damit anfangen kann. Also ich kann das bestätigen so, absolut.
Und das ist so witzig, weil die ersten Kunden, die fanden das cool, aber haben gesagt, ja, wir probieren es aus, aber da ging es erstmal schon primär um die Digitalisierung. Und jetzt, wie gesagt, das ändert sich. Aber vielleicht nochmal ganz witzig, als wir gegründet haben, ich habe damals den Felix schon gekannt, wir haben es ja dann zusammen gegründet. Ich hatte das irgendwie wirklich diesen persönlichen Schmerz, das persönliche Problem, was wahrscheinlich auch die meisten kennen. Ich habe irgendwie selber zum Teil Dienstpläne geschrieben, auch Mitarbeitern zugeschaut, wie sie Dienstpläne schreiben. und gesehen so, hey, das ist eigentlich ein Raten. Ja, da wird eigentlich der Dienstplan von der Vorwoche 1:1 rüberkopiert. Da wird nicht darauf geachtet, ob jetzt irgendwie gutes Wetter, schlechtes Wetter ist. Auf Saisonalität wird wenig geachtet und da wird einfach fortgeschrieben. Und ich als Inhaber dachte, ey, das gibt's doch nicht. Damit, wenn ich Pech habe, verliere ich Geld. Und wenn ich Pech habe, verliere ich Kunden. Ja, aber irgendwie habe ich die ganze Zeit Pech. Und ich wusste aber, wie gesagt, aus meiner Promotion, dass man eigentlich, und ich hatte auch schon mal Tests gemacht, dass man eigentlich ganz gut Prognosen bauen kann, die zumindest besser sein werden als der Mensch. Ja, es geht ja nicht darum, sozusagen den perfekten Forecast zu machen, auch heute nicht, sondern zu sagen, so, hey, wir sind viel oder signifikant besser als der Mensch und darum geht's ja. Und dadurch, dass jetzt die letzten Jahren auch nochmal auf der Algorithmenseite unglaubliche Fortschritte gemacht wurden, sehen wir, dass wir auch weiterhin die Forecast-Qualität verbessern können. Das ist ja die Grundlage für allem. Wenn man einen guten Forecast hat und weiß, wie viel, was erwartet mich an Geschäft, dann kann ich, weiß ich sowohl, wie viel Personal ich wann vorhalten muss, aber das hilft natürlich auch zu wissen, wie viel Teig muss ich vorbereiten, wie viel Salat muss ich waschen. Das hängt ja damit zusammen, sodass ich, dadurch, dass ja bei uns weder die Arbeit gespeichert werden kann, ich kann nicht Tage voraus ja schon spülen, sondern ich muss dann in dem Moment spülen oder ich kann den Gast im Moment bedienen, genauso wie die Waren, die kann ich ja nicht irgendwie ins Regal legen und da liegen sie eine Woche, sondern ich muss ja in dem Moment die Ware dann frisch haben, brauche ich natürlich eine möglichst klare Perspektive, wie wird die Zukunft kurzfristig, mittelfristig sein.
Genau, da hängt ja nicht nur der Mitarbeiter dran, der am besten stundengenau geplant wird, sondern alles andere auch. Was bestelle ich, was produziere ich, was gebe ich raus und das gehört alles irgendwo mit dazu, was ich dann natürlich viel besser planen kann. Hm. Ich kenne Felix ja auch und Felix ist ja sehr emsig unterwegs und ist irgendwie immer überall zu finden. Auf der Internorga sehen wir uns dann regelmäßig und wir sehen uns nicht so häufig tatsächlich. Was machst du so den ganzen Tag heute? Was sind so jetzt gerade aktuell deine Projekte?
Ja, ich habe aktuell schon viel Zeit, die ich im Bereich von Nesta verbringe, definitiv. Ich habe dann noch nebenbei so ein kleines Hobby, in Anführungszeichen, ich habe noch ein paar neapolitanische Pizzerien, die ich auch mitführe und die ich aber primär auch als Versuchslabor auch testen und schauen, was funktioniert, was geht nicht, einfach um möglichst auch nah dran zu sein. Ansonsten bin ich irgendwie als Business Angel in ein paar Sachen involviert, auch zum Beispiel im Bereich Küchenrobotik. Zuletzt auch wieder was in UK, mache ich da was mit. Und ja, da sind die Themen. Sonst, ich habe auch schon die Gustoso-Gruppe gegründet. Da bin ich aber jetzt einfach auch eher einer passiven Gesellschafterrolle. Da bin ich jetzt nicht operativ aktiv aktuell. Das ist zum Beispiel berufliche Themen. Wir haben natürlich auch private Themen, aber auch Familie. Bin sonst auch unternehmerisch aktiv, aber das zumindest mal auf die Frage, was ich beruflich mache.
Ja, Familie auch ein Projekt. Meistens das größte Projekt. Im besten Fall das größte Projekt.
Ja.
Ich habe ja am Anfang schon gesagt, so KI, die KI-Nutzung bei uns in unserer Branche soll so heute als Überschrift gelten. Ich frage mal ganz, ganz salopp, so aus deiner Perspektive, der ja sehr, sehr, sehr tief drin ist in dem Thema. Wo kann heute KI uns ganz konkret im Betrieb weiterhelfen? Also jetzt nehmen wir mal die Produktion, um das ein bisschen einzugrenzen.
Ich meine, wenn wir über KI nachdenken, müssen wir vielleicht erstmal so ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja so einmal die analytische KI, da gibt es so, also was wir zum Beispiel machen mit Forecasts oder irgendwie, was Amazon schon seit mehr als 10 Jahren macht, vorherzusagen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, was wird als nächstes gebraucht, was könntest du als nächstes bei ihnen kaufen, basierend auf deinem Verhaltensmuster. Dann gibt es die bilderkennende KI, das ist eigentlich alles, was mit einer Kamera zu tun hat, die irgendeine Form Bilder erkennt, kennen wir vom autonomen Fahren, da sind viele Fortschritte gemacht werden. Und die dritte Dimension ist natürlich diese ganze generative KI, die jetzt ganz neu aufkam, wo sozusagen die KI für dich Sachen generiert, ob das jetzt Bild ist, Text ist, Sound, also kannst du ja eigentlich alles mittlerweile generieren, einfach weil diese neuen einfach Algorithmen das wunderbar ermöglichen. Und ich glaube, wenn wir auf diesen drei Dimensionen bleiben, sagen wir mal, auf der analytischen haben wir, glaube ich, vorher schon gesprochen. Also da geht es darum, alles, was ich vorhersagen kann, wo ich irgendeine Form historische Daten habe und ein gewisses Muster dahinter ist. Auf der bilderkennenden KI, da sehe ich aktuell noch nicht so viel, aber in Deutschland, aber da gibt es im Ausland zum Teil schon Lösungen, weil dadurch, dass wir ein stationäres Geschäft sind, was physisch sich bewegt, also bewegen sich ja Menschen, Waren, kann man eigentlich mit Bildern einiges machen. Das fängt an so, ich kann eigentlich Qualitätsmanagement übers Bild machen. Das heißt, wenn ich über den Küchenpass eine Kamera habe, kann ich ja trotzdem einfach Daten sammeln, wie stabil sind meine Produkte, habe ich jetzt irgendwann mal einen Drift, weil jetzt ein neuer Mitarbeiter, irgendwie zu viel Salami auf die Pizza drauf, zu viel Käse. das hat sich noch nicht komplett durchgesetzt. Das gleiche auch mit dem Preppen, wie wenn ich zum Beispiel schaue, mein Zutatenbereich, wenn er irgendwie leer läuft, dass ich mein Bild erkenne und entweder eine Nachproduktion anstoße. Also da gibt es ja schon visuelle Hilfe, bis hin zu, wo steht gerade der Mitarbeiter, wie lang sind die Schlangen vom Restaurant. Das alles würde eigentlich gehen. Meine Vermutung ist zumindest, dass wir hier in Deutschland so ein bisschen averse sind, solche Sachen, also vor allem was mit Bilderkennung und Daten, oder zumal auch im Rahmen der Datenschutzverordnung, dass wir da einfach zurückhalten sind, aber es ist im Ausland zum Teil möglich, nicht nur Amerika, sondern auch Asien. Genau, und auf der generativen KI-Seite, da gibt es jetzt auch noch nicht die vielen Lösungen, die at scale funktionieren. Da können wir auch gleich mal sagen, was das bedeutet, dass das quasi im skaliert funktioniert, aber also wir machen zum Beispiel bei uns die Speisekarte mit ChatGPT zusammen. Da gibt es sozusagen eine Abfolge von Prompts, wo wir uns saisonal neue Gerichte ausdenken, ausprobieren, wo wir auch Prozessverbesserungen zum Teil abfragen und so weiter. Wir nutzen das, um Betriebsrichtlinien anzupassen, auch in mehreren Sprachen. Das geht alles. Ich glaube, im Bereich Marketing machen sicherlich einige schon, dass du dir Ideen generieren lässt, also für Social Media, aber auch Videos, Bilder. Das ist jetzt mittlerweile in einer herausragenden Qualität verfügbar. Was aber zum Teil viel zu erzählen im Bereich Marketing, das kommt bestimmt aber auch in den nächsten Jahren, ist, dass du das irgendeiner Form im Workflow einbettest. Das heißt, du hast nicht irgendwie ChatGPT mit Journey und Instagram und musst Copy und Paste das zusammenzufügen, sondern dass du eigentlich im Workstream das direkt eingeben kannst und dann automatisch posten kannst. Ich glaube, das sind die Sachen, die jetzt demnächst kommen werden. Aber ich glaube, auf allen Bereichen gibt es zu tun. Die Frage ist, wann wird eine Lösung günstig, verlässlich und in den Workflow eingebettet da sein, damit ich sie auch als Restaurantbetreiber nutzen kann.
Ganz spannend finde ich diese Bildgebung, wenn ich das nutzen kann zum Beispiel, und ich kenne auch noch keine Lösung, die einzige Lösung, die ich kenne, die hier im deutschsprachigen Markt uns zur Verfügung steht, ist Precitaste, die dann halt so ein bisschen mit Sensoren, Kameras von oben drauf schaut, wie ist so der Abverkauf der Speisen und wann muss nachproduziert werden, aber sonst wüsste ich keine konkrete Lösung und das wäre eigentlich so ein großer Benefit, wenn ich eine Kamera im Kühlhaus hängen habe und weiß ganz genau, wie ist die Qualität meiner Produkte und das geht ja technologisch alles schon, wie ist die Qualität, wie ist die Menge, wann muss ich nachbestellen, die automatische Nachbestellung geht automatisch raus, ich erstelle eine Tageskarte von Sachen, die irgendwie raus müssen und das ist ja alles schon möglich, aber ich kenne keine Lösung.
Ich habe mit Precitaste tatsächlich telefoniert und auch mehrmals war ich im Kontakt, weil ich auch die Lösung kenne. Meine das Wissen nach ist setzen sich, glaube ich, mehr im Rewe ein, so im Bereich des Vorbacken. Ja, und da haben sie natürlich Tausende von Kunden. Das Problem bei sozusagen kleineren Betrieben ist natürlich, dass das ein viel größerer Aufwand ist, das zu installieren. Und natürlich muss man in einer gewissen Form auch erstmal manuell labeln, dass einfach die Kamera weiß, was ist. Ich glaube, das kostet eine gewisse Zeit oder auch viel Onboarding-Aufwand. Und da ist die Zahlungsbereitschaft zum Teil auch nicht da oder vielleicht der Impact noch nicht groß genug. Aber auch da, glaube ich, wird es irgendwann mal automatische sozusagen Labeling-Software geben, die hilft, das dann onzuboarden, dann wird es auf einmal breiter skalierbar. Also, aber es ist super Lösungen, die es da gibt. Ja. Ich hätte sie gern gehabt, offensichtlich.
Ja, ist eine Frage der Zeit, bis es dann halt wirklich, bis der Impact dann größer ist als das, was man dann erstmal investieren muss. Und du hast ja gerade gesagt, okay, Robotics ist für dich auch ein Thema. Da hätte ich eine Frage zu, wenn wir uns jetzt einmal Automatisierung, Robotics und künstliche Intelligenz anschauen. Welche Technologie, KI hast du gerade erzählt, aber welche Technologie löst welche Probleme? Also was macht Sinn und wo ist das alles nur ein bisschen zu viel Marketing?
Vielleicht da, wenn wir so mal einen Schritt zurückgehen, ist zu sagen, wozu brauche ich eigentlich Robotik, Automatisierung und so weiter? Und da geht es ja darum, in irgendeiner Form, dass für mich Arbeit erledigt wird oder dass der Arbeitsaufwand reduziert wird. Und Arbeitsaufwand auf der ist ja Handgriffe, also ich muss weniger Handgriffe machen oder weniger Klicks. Und wenn wir da erstmal uns sagen, okay, wie reduziert Technologie Arbeit, gibt es eigentlich vier Dimensionen entlang derer ich überhaupt Arbeit reduziere. Und das ist einfach, indem ich Schritte zusammenführe. Zum Beispiel, dass ich keine Doppeleingaben habe. Ja, ich muss meine Stammdaten einmal in mein Personalplanungstool eingeben. Ich muss die Daten einmal über mein Lohnbüro eingeben. So, da habe ich ja doppelt Arbeit. Das heißt, wenn ich irgendwie die Arbeit zusammenführe, weil ich Schnittstellen habe, ist das ein Weg. Oder ich muss irgendwie Inventarisierung kann sofort das in meinen Online-Shop beim Händler durchpushen, ja. Das heißt, Zusammenführung. Das heißt, da brauche ich jetzt nicht groß KI, sondern es ist einfach eine Schnittstellenthematik, wo einfach Daten hin und her geschoben werden, ja. Zweitens, ich kann Arbeit verschieben. Verschieben heißt, ich verschiebe sie zum Beispiel zum Gast hin. Das heißt, dann habe ich sie nicht mehr, aber der Gast hat sie und zwar weil er über ein Self-Order-Terminal bestellt oder über meine App bestellt. Ja. Genauso kann ich die Arbeit verschieben zu Mitarbeiter, zum Beispiel beim Onboarding, dass er seine Daten selber eingibt und ich muss nicht neben ihm sitzen und dann irgendwie mit dem Fragebogen ausfüllen. Das dritte Thema ist Arbeit eliminieren, was ja auch, sag ich mal, die größte Reduktion ist. Wir arbeiten ja schon bei unseren Restaurants, bei Nuva, cashless und damit sparen wir den ganzen Bargeldhandling. Ja. Das ist natürlich, habe ich mehr Kosten, weil ich meine Gebühren habe, aber wenn ich in Summe meine Bargeld, Fair- und Entsorgung, es geht ja darum, dass ich Wechselgeld bekomme und so weiter, wenn ich das alles zusammenrechne, dann spare ich mir am Ende so viel Zeit und vor allem diese Kopfschmerzen am Abend, weil es um 23 Uhr fehlen irgendwie 20 Euro und du musst irgendwie dreimal durchzählen, kannst den Kellner nicht nach Hause schicken und so weiter. Ich glaube, das ist wichtig. Oder wir zum Beispiel versuchen bewusst nur mit einer Handvoll, oder wir haben jetzt nur 12 Pizzen auf der Speisekarte, sodass der Warenkorb schlank ist, weil jeden Artikel, den du wenig drehst, den muss er trotzdem zählen und so weiter, das kann ich eliminieren. Also eliminieren. Und dann der letzte Punkt ist dann tatsächlich automatisieren. Da haben wir ja gesagt, zum Beispiel der Roboter, der automatisiert, weil er bestimmte Handgriffe von selber macht oder der automatische Dienstplan oder die automatische Vorbestellung für die Waren zu sagen, das sind ja alles Automatisierungsaspekte. Also wenn man die vier Dimensionen nimmt, kann man natürlich schauen, welche Technologie hilft mir wo. Aber so empfehle ich immer drüber nachzudenken. Übrigens, vielleicht in der Zusammenhang, die Robotik, wo wir jetzt gerade neu feiern, da gibt es schon lange und da ist mir dann eingefallen, ich habe selber, mein allererstes Konzept vor 15 Jahren, 2010, war ja Sushi Wrap. Also wir haben quasi Sushi-Rollen angeboten für 5 Euro, drei Wraps, einfach weil wir einfach gesundes Essen to go haben wollten. Und ich weiß noch damals, dass wir irgendwie, wir haben wirklich mit eigenem Geld, wir hatten kein Geld oder waren immer knapp bei Kasse. Und da weiß noch, dass wir dann irgendwann mal gesehen haben, ey cool, es gibt tatsächlich Sushi-Roboter, die gab es damals schon aus Japan, aber der neue war super teuer und wir haben dann irgendwie einen gebrauchten bei eBay gekauft. Und da weiß ich noch, dass ich dann mit dem Zug hingefahren bin und dann diesen schweren Roboter dann irgendwie durch den Zug gefahren habe mit zweimal Umsteigen, mich die ganzen Leute angeschaut haben. Aber der hat uns einen super großen Job getan, weil er einfach bestimmte Handgriffe automatisiert hat. Und deswegen, weißt du, heute ist ja Robotik Hype, weil einfach man sozusagen so eine Art Vollautomaten hat. Aber das fängt ja klein an, weißt du, mit der Spülmaschine, mit dem Frittierkörb und so weiter, das ist ja, oder Frittierkörbe, die automatisch hochgehen, das gibt schon und ich glaube, dass im nächsten Schritt sich schon Sachen durchsetzen werden, die erst einmal einen einzelnen Schritt erstmal automatisieren, sodass die Komplexität der Handgriffe weniger wird, weil es ist viel einfacher zu automatisieren als die gesamten Wertschöpfungsprozess, ja. Also jetzt mal, wie ich drüber nachdenke, das heißt, immer die Frage, was löst diese Technologie für mich und hat es für mich diesen Mehrwert oder nicht?
Dann lass uns direkt mal darüber sprechen. Du hast das, finde ich, jetzt gerade sehr schön heruntergebrochen und strukturiert. Aber du bist ja auch schon seit Jahrzehnten in der Branche tätig und kennst die Branche von klein auf. Sind wir Gastronomen eigentlich schon und die Teams schon bereit für mehr Technologie? Und wie schaffe ich, wenn ich es noch nicht bin, den Shift?
Das ist eine gute Frage. Da mache ich mir immer wieder selber Gedanken, weil am Ende ist es ja schon, der Gastronom ist halt Gastgeber. Das heißt, sein Herz schlägt stark fürs Kochen, für den Gast und nicht unbedingt für die Technik. Ja, das ist erst einmal so mein Verständnis. Wir können natürlich auch nochmal drüber schauen. So, ich hatte, also zumindest jetzt vor 2 Wochen wieder mit einem Sternenkoch länger einen Austausch. Und der sagt tatsächlich, hey, ich mache es einfach leidenschaftlich für die Gäste. Ich will einfach mit dem Produkt experimentieren. Und sagen, Technologie aus, muss für ihn funktionieren, ob das jetzt irgendwelche Warmhaltebehälter sind, wo er genau Temperatur steuert oder was auch immer. Das ist einer, also da gibt es viele, die einfach weniger technologieaffin ist. Gleichzeitig ist aber so, mein Eindruck ist, dass die neue Generation der jungen Gastronomen, die sind halt schon Digital Natives, ja. Das heißt, die sind schon damit aufgewachsen, die können digital damit umgehen, sie haben viel Erfahrung, das heißt, die gehen schon mal anders an die Technologie ran und sehen, hey, das ist einfach ein Helfer. Ich glaube, da muss man schon unterscheiden, dass jetzt nach Corona eine neue Generation ranwächst, die vielleicht auch Social Media Marketing ganz anders machen, die einfach per se, sag ich mal, mit Papier nichts mehr anfangen können. Ich glaube, das muss man beachten. Und zum Thema Mindset-Faktor, das heißt, dass man erstmal sagt, hey, Technologie ist nicht eine Bedrohung für mich, sondern es ist eine Belohnung. Ja, also ich kann damit eigentlich was schaffen. Und auch da, vor allem für den vielleicht, der sagt, hey, ich habe da keinen Bezug oder ich bin vielleicht, was weiß ich, 40 plus und habe da einfach meine allerersten Software-Erfahrungen, die ich hatte, waren ja auch painful, weil die Software nicht user-friendly war. Ich weiß noch, das erste Mal, ich habe eine 486er noch gearbeitet, ja, das ist jetzt vielleicht für einige nicht mehr der Begriff sein, aber es ist einfach ein alter Rechner, wo man mit irgendwelchen Disketten erstmal eine Software installieren muss und dann über die MS-DOS-Oberfläche erstmal das zum Laufen bringen muss. Das hat halt keinen Spaß gemacht, ja. Und das war meine Erfahrung, aber ich glaube, man kann sozusagen neu erfahren und sagen so, hey, heute sind die Lösungen, die sind cloud-basierend, die sind user-friendly, die versuchen die Zeit zwischen der Entscheidung, dass ich es mache, und dem Mehrwert möglichst kurz zu halten. Das heißt, dass man da sich da öffnet und genauso auch vielleicht sich jemand sucht, der einen Coach, der aber vielleicht auch jünger ist, was ja okay ist. Ja. Und so der Leitsatz, wo ich sage, hey, wenn ich jeden Tag 15 Minuten mit so einem Thema verbringe, dann wird das eh zur Routine. Und da kann ich sozusagen nach und nach alles lernen. Ja.
C64, eine großartige Zeit damals. Ich hatte, glaube ich, auch C64 und wir hatten damals noch Disketten. Dann gab es irgendwann The Adventures of keine Ahnung. Also ich war dann eher der Zocker als der Programmierer, aber auch dort, also wir brauchten alle, egal ob du programmiert hast oder ob du gespielt hast, wir brauchten eine große Motivation, eine große Leidensfähigkeit, wenn er dann bei der siebten Diskette und nach Stunde drei irgendwann mal abgebrochen hat und man alles wieder von vorne machen musste. Also wir waren, entweder wir hatten eine riesen Motivation damals oder wir hatten eine echt große Leidensfähigkeit. Ich weiß es nicht mehr, aber war eine schöne Zeit und ich denke gerne dran zurück.
Ja, absolut, ja. Stimmt.
Du hast gerade was Wichtiges gesagt und ich merke es in meiner eigenen Arbeit, obwohl ich nicht in der Gastronomie mehr aktiv tätig bin, merke ich es immer mehr, Papier verschwindet. Und was glaubst du, wenn wir so an die Gastronomie denken, so das erste vollautomatische, papierlose Restaurant, ist das schon heute, dauert das noch ein paar Jahre, wie weit sind wir entfernt?
Ich glaube, das papierlose Restaurant ist heute keine Utopie, sondern es ist Realität. Nicht überall, aber es ist problemlos möglich. Weil wenn du dir überlegst, was sind die Prozesse, die so im Restaurant laufen, du hast irgendwie so drei wesentliche Prozesse, das ist einmal die Guest Journey, ja, und die ist heute ja auch schon problemlos möglich mit Reservierung online, digitale Kasse, Küchenmonitore und dann Cashless Payment, bis hin, dass das sagen, der Bewertungsbeleg dann per E-Mail kommt. Die Mitarbeiter Journey, genauso das Onboarding, die Stammdaten, die Planung, der Payroll, das ist ja auch alles digital und genauso die Warenflüsse. Gibt es auch mittlerweile Inventarisierung mit einer App, zum Beispiel irgendwie Barbrain zum Beispiel, eine tolle App. Genau, Bestellung beim, ich weiß nicht, ob die auch schon mal da ist, aber ich finde, dass das auch ein super, super Ding ist. Dann Bestellen beim Lieferanten oder Online-Shop, das gibt ja auch da schon ganzen Schritte digital. Klar, vielleicht hast du sozusagen einen Lieferschein, der noch in Papierform kommt, den ich anscanne, aber auch da gibt es die Tools, die mittlerweile das miteinander verbinden. So, und der Vorteil ist, Daten fließen digital und das ist die Voraussetzung für echte Automatisierung. Aber das ist heute schon alles möglich. Ich kann ja sagen, zumindest jetzt in der neapolitanischen Betrieb, wo ich ja vorher schon erzählt habe, da probieren wir vieles aus und heute schon braucht man vielleicht in Summe 20 Minuten am Tag, um zu administrieren. Und zwar eigentlich administriert man dann nur noch, weil man Entscheidungen treffen muss. Ja, ich gebe den Beleg frei, damit die Zahlung ausgelöst werden kann. Ich gebe den Dienstplan frei und so weiter. Das heißt, ich habe dann aber mittlerweile nur noch eine Entscheidungssituation, aber alles andere kann man eigentlich ganz gut automatisieren. Und ich glaube, dass in 2-3 Jahren das mainstreamiger wird. Ja, natürlich muss man ein paar Hindernisse weiterhin überkommen, aber das kommt. Und der zweite Teil war ja quasi papierlos und vollautomatisch. Also ich glaube, papierlos, no problem. Bei der Vollautomatisierung, was ich aktuell beobachte, ist, dass die Schritte, natürlich, man muss immer weniger einbringen, aber der Mensch wird als Entscheider in dem System bleiben. Ja, und ich glaube, dass dieses komplett automatisch, ich laufe auf Autopilot, da sind wir noch nicht so weit. Und ich weiß nicht, ob wir es auch sein wollen, aber das heißt, du hast die Entscheidungen. Und jetzt kommt sozusagen die nächste Phase, ich glaube, in den nächsten Jahren, ist, dass die Systeme durch die nächsten Updates lernen werden, zu entscheiden, wie du mit bestimmten Situationen umgehst. Zum Beispiel, der Mitarbeiter war jetzt zum dritten Mal hintereinander krank. So, jetzt entscheidest du, okay, schreibe ich eine Verwarnung, schreibe ich eine Abmahnung, also wie gehe ich jetzt damit um? Und die Cases wiederholen sich, zwar nicht jeden Tag, aber auch regelmäßig. Und dann wird das System lernen, damit umzugehen, ja, wie gehst du damit um? Okay, und sagen, du hast es so und so dreimal schon reagiert, soll man das als Standard festlegen? Ja, oder irgendwie, es werden halt neue Entscheidungen fallen, ja, aber die sind vielleicht eher Richtung Geschäftsentwicklung. Passe ich meine Öffnungszeiten an, wie kann ich aktiv Umsatz managen, weil ich mehr Marketingaktionen mache, weil ich mehr Events organisiere? Da wird es immer noch quasi, wird man Mitentscheider sein, aber man kann das, je repetitiver das ist, desto mehr wird man es automatisieren können. Das jetzt sozusagen auf der Digitalseite, Robotik können wir gleich nochmal sprechen, aber das ist so sehe ich das aktuell. Ich weiß nicht, ob das sich mit deinen Beobachtungen deckt oder ob du das irgendwie anders wahrnimmst.
Wenn man noch einen Schritt weiter denkt, habe ich ja noch so die Vision oder den Wunsch und ich denke auch, dass es gar nicht so unrealistisch ist und dass man in ein paar Jahren, also wir kennen es aus der Gemeinschaftsgastronomie. Ich bin ja ein Kind der Gemeinschaftsgastronomie und da war es dann immer so, das Küchenbüro war dann auch ein Stück größer. Es war immer in der Mitte des Raumes, sodass man mit Fenstern Überblick über alles hatte und jeden kontrollieren konnte. Diese Büros, die stammen noch aus den keine Ahnung, 70er, 80er Jahren, wo das dann halt irgendwie noch wichtig war. Und jedes Küchenbüro war immer ein Chaos. Es war immer ein Chaos mit ganz viel Papier, ganz vielen Ordnern, ganz vielen Zeitschriften. Und ich dachte mir immer, lieber Herrgott, und jetzt komme ich zu meiner Vision oder zu meinem Wunsch. Ich glaube, dass es auch heute eigentlich schon möglich ist. Ich stelle mir einfach ein Tablet in die Mitte des Raumes auf so ein Stativ und ich kann meinen ganzen Betrieb, ich brauche gar kein Büro mehr, ich brauche keinen Rechner mehr. Ich kann alles über ein Tablet steuern. So bin ich viel näher an den Leuten. So grenze ich mich durch diesen Bunker in der Mitte, grenze ich mich halt nicht so ab und kann dann halt wirklich übers Tablet alles steuern, was in meinem Betrieb digital so vor sich geht. Also das ist so, denke ich, da sollte man mal in die Richtung denken.
Absolut. Also ich glaube, dass das auch, also wir zum Beispiel jetzt bei Nest haben wir so ein Shift-Ladder-Dashboard, was wir auch sagen, hängt es einfach möglichst zentral auf, damit alle sehen, was gerade passiert. Aber ansonsten das Restaurant heute, wenn ich jetzt bei McDonald's reingehe, die haben irgendwie wahrscheinlich 50 Monitore mittlerweile im Betrieb. Ja, es gibt nicht nur ein Tablet, sondern du hast ja Kassenmonitore im Restaurant hinten, du hast ja überall Monitore. Das heißt, es wird eher weiterhin noch zunehmen. Aber zumindest, was ich absolut teile, ist, dass diese Steuerung sichtbar ist, weil je mehr es die Mitarbeiter sehen, desto mehr können sie dann selbstbestimmt auch arbeiten. Dann bin ich jetzt nicht derjenige, der bewusst die Kontrolle und den Datenvorteil, den Informationsvorteil hält. Ich glaube, dass das für alle viel entspannter ist, wenn alle wissen, was passiert. Ja.
Absolut. Weißt du, wer der beste Berater für deinen Betrieb ist? Du selbst. Du kennst deine Leute, du weißt, wie du Projekte mit deinem Team angehst und du kennst deine Prozesse in- und auswendig. Niemand weiß besser als du, was für deinen Betrieb am besten funktioniert. Aber wie bei einem guten Gericht, manchmal fehlt noch das letzte Finishing. Bei der Digitalisierung ist das digitale Know-how. Du brauchst keine Grundsatzberatung, sondern einfach nur ein wenig Unterstützung. Eine Hand, die dir die Abkürzung zeigt und die richtigen Lösungen für deine Situation aufzeigt. Denn mal ehrlich, wie oft hast du schon vor deinem Laptop gesessen und dich durch den Software-Dschungel gekämpft? Kassensystem hier, Warenwirtschaft da und jeder Anbieter sagt, hey, ich habe die beste Lösung für dich. Aber welche Lösung passt wirklich zu dir und zu deinem Betrieb, zu deiner individuellen Situation? Und genau hier kommt mein Partner Lusini Digital ins Spiel. Lusini Digital ist die Plattform für Digitalisierung in der Gastronomie. Das Besondere: Die Beratung ist komplett neutral und unabhängig. Du bekommst ehrliche Empfehlungen kostenlos und persönlich. Ich nutze Lusini Digital selbst und bin auch Partner der Plattform, weil ich weiß, die Gastronomie braucht endlich eine ehrliche und neutrale Anlaufstelle. Also hol dir deinen digitalen Support. Besuche lusini-digital.com. Den Link, den findest du in den Shownotes der Folge. Nesto, wir haben ja in der Anmoderation schon kurz drüber gesprochen und gibt es jetzt schon seit einigen Jahren. Du hast dich sehr, sehr früh schon in deinem Studium mit dem Thema Vorhersagemodelle beschäftigt, aber ihr seid jetzt bei einer 92-prozentigen Vorhersagequote. Wie funktioniert das eigentlich genau, dass man das vorhersagen kann? Weil es ist ja überall anders, ob ich hier in Köln eine Gastronomie betreibe, in München oder irgendwo auf dem Land.
Genau, also am Ende, also ich sag mal so, im Kern, wie es im Detail funktioniert, ist eine gewisse auch, sag mal, eine vertrauliche Information, also die wir jetzt nicht irgendwie überall öffentlich darstellen, aber das, was wir kommunizieren, um das besser zu erklären, ist, du kannst jeden Parameter, der irgendeiner Form eine Historie hat, auch nach vorne projizieren. Ja, und das ist egal, ob es jetzt Umsatz ist, die Anzahl der Sandwiches, die Anzahl der Fahrten bei dem Delivery Player, das ist eigentlich egal, oder in Hotels sind es die Check-ins, Check-outs. Sobald du eine Historie hast auf Stunden-Minuten-Basis, und die hat eine gewisse Zyklizität, das ist ja kein Random-Prozess, sondern das ist ein gewisser Mensch fällt sich an einem bestimmten Zyklen. Das heißt, das kannst du vorhersagen. Und jetzt geht es darum, mit, sag ich mal, Business Intelligence, also mit einem gewissen Verständnis fürs Geschäft zu schauen, welche Parameter spiele ich in das System ein, die möglichen Vorhersagecharakter haben. Und ich glaube, das Trivialste ist dann irgendwie zum Beispiel das Wetter. Ja, wir sagen, okay, wenn es regnet, dann ist das irgendwie, dann sind vielleicht in einem Geschäft weniger los, das weiß ich, bei der Eisdiele draußen, aber im Shopping-Mall ist dafür mehr los. So, das sind sozusagen die offensichtlicheren. Dann kommt irgendwann mal der Ferien- oder der Jahreskalender dazu, wo du sagst, hey, es gibt Feiertage, es gibt Brückentage. Wie ist das da? Aber das ist schon schwieriger, ja. Ist sozusagen, habe ich jetzt ein verlängertes Wochenende, wo irgendwie der Donnerstag ein Feiertag ist, der Freitag ist ein Brückentag und dann geht's durch. Und dann ist das jetzt irgendwie, ist das im März oder ist das im Mai, kann das Verhalten anders sein, weil dann fahren zum ersten Mal vielleicht die Familien raus aufs Land, versus in den Sommerferien gehen halt ins Schwimmbad. Das können wir aber mit unserem menschlichen Intellekt nicht verstehen, weil es zu komplex ist und wir sind ja nicht dafür ausgelegt, das irgendwie zu interpretieren. Aber genau da kommt eben der Computer rein und hier kann ich jetzt beliebig viele Daten reinspielen. Ich kann Eventkalender reinspielen, ich kann jetzt zum Beispiel für Autobahnstandorte die Ferienkalender Nachbarstandorte reinspielen und so weiter und kann dann sozusagen meinen Forecast aufgrund der Vergangenheit trainieren. Sage ich mal, okay, wie war es in der Vergangenheit und wie kann ich sozusagen die bekannte, also ich habe so, was weiß ich, die letzten 2 Jahre habe ich Daten, nämlich das erste Jahr als Trainingsdaten, das zweite Jahr als Forecasting-Zeit und kann dann schauen und kann dem Algorithmus beibringen, sozusagen möglichst gut vorherzusagen und sehen, wie gut ist die Qualität und dann lasse ich ihn auf die Zukunft los. Ja. Also so, das heißt, so funktioniert das zumindest vom Modell her. Und was jetzt spannend ist für uns, dass jetzt in den letzten Jahren natürlich durch die KI, durch den KI-Boom natürlich die Forecast-Qualität, also die Algorithmik nochmal viel besser wurde, weil es einfach viel mehr Fokus drauf liegt. Natürlich können wir uns da jetzt noch besser bedienen und aus dem Vollen schöpfen. Was ich jetzt schon sehe, ist in den Vortests, in der Vorentwicklung, dass natürlich die neue Generation nochmal stärker sein wird. Die Daten sind immer mehr strukturierter da. Das heißt, es gibt immer mehr Datenhändler, die noch mehr Daten, die lokal granularer sind, einspielen. Das heißt, der Forecast wird nochmal besser. Klar wird es immer kleinere Aspekte, aber am Ende ist es nicht nur 92%, sondern da geht es darum, schaffe ich es am 1. Mai 92% Genauigkeit zu haben? Ja, schaffe ich es am 2. Mai, je nachdem, ob das jetzt irgendwie ein Sonntag ist oder ein Dienstag ist, 92% zu haben? Das sind jetzt die Sachen, an denen wir arbeiten. Schaffe ich das an dem Flughafen, diese 92% zu haben und so weiter? Also das sind so Sachen, wo es jetzt darum geht, wirklich gut zu performen, weil unsere Kunden sollen sich teilweise blind auf den Forecast verlassen können.
Wenn jetzt jemand sagt, okay, KI, ich habe verstanden, Potenziale sind super, ich sollte mich mal mit dem Thema auseinandersetzen, habe ich bisher noch nicht. Was würdest du jetzt Gastgebern und Gastgeberinnen empfehlen, wenn die jetzt gerade mit dem Thema starten? Was sollten sie tun oder was sollten sie sich anschauen? Was sagst du da?
Also ich sage immer eigentlich, es kommt darauf an, wo du gerade in dieser ganzen Digital Journey stehst. Weil wenn du sagst, ich will jetzt unbedingt KI und Automatisierung machen, arbeite es aber jetzt noch mit Papier und Excel, dann funktioniert das ja nicht. Also wenn du irgendwie, wenn du einem 20 Jahre alten Auto sagst, so ab morgen will ich jetzt autonomes Fahren dort einführen, ja, und ich will das auch sofort machen, also da gibt es einfach so einen Systembruch, sondern es geht wirklich um einzelne Schichten. Das heißt, die erste Schicht, die man eigentlich schaffen müsste, ist sagen, okay, ich muss erst in der Form erstmal digitalisieren, sodass meine Daten in einem digitalen Fluss vorhanden sind. Also das ist der erste Schritt. Und da auch wiederum, wo habe ich den meisten Impact? Wo habe ich den meisten Schmerz? Wo habe ich das meiste Potenzial? Und bei dem einen ist das irgendwie das Reservierungssystem, bei dem anderen ist es eine Warenwirtschaft, beim dritten ist es irgendwie die Personalplanung. Und dass man erstmal so ein Projekt nach dem anderen macht. Und dabei einfach einen Fokus wählen. Sagen, okay, fürs nächste Quartal nehme ich mir jetzt das Reservierungssystem vor. Dann im nächsten Quartal nehme ich mir das Marketing irgendwie, meine Marketing-Automatisierung vor. Im dritten Quartal dann die Warenwirtschaft und so weiter. Und ich glaube, dass man erstmal sich sagt, wo stehe ich ehrlicherweise? Was sind meine größten Pains? Und die einen nach dem anderen abarbeiten. Immer auch mit einem gewissen Fokus, weil man sich sonst verzettelt. Und dann, wenn man diese Infrastruktur hat, zu schauen, wie kann ich jetzt nach vorne gehen und wirklich angreifen, den nächsten Layer draufsetzen, der dann Richtung Automatisierung geht. Aber ohne, sag ich mal, also früher ist ja ohne Moos nichts los, aber jetzt ohne Daten nichts los, ja. So.
Ja, ist tatsächlich so. Ich habe es früher, ist ja schon ein paar Jahre so, dass man sagt, okay, Daten sind das neue Gold. Und ich habe es ganz, ganz früher habe ich es nicht verstanden und wusste nicht, warum, weshalb. Und ja, tatsächlich bin ich natürlich jetzt durch die Thematik, die ich jetzt seit ein paar Jahren auf meiner Agenda ganz oben habe, habe ich es mittlerweile verstanden, aber früher war das für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Keine Ahnung, was meinen die jetzt?
Ja, absolut.
Wenn wir jetzt mal aufs Mitarbeiter-Dilemma schauen, Mitarbeiter werden immer schwieriger zu beschaffen und es kommen immer weniger neue Fach- und Arbeitskräfte nach. Das wird uns ja alles ziemlich schwer gemacht und Nesto ist ja jetzt eine Lösung, wo ich sagen kann, okay, ich kann meine Mitarbeiter besser planen, ich habe eine attraktivere Schichtplanung, läuft fairer ab, aber grundsätzlich trägt es ja nicht direkt dazu bei, dass ich neue Mitarbeiter bekomme. Wenn wir diese Mitarbeitersituation uns anschauen, führt das in Zukunft dazu, dass wir nur noch donnerstags bis sonntagsabends öffnen können und die restlichen Tage zumachen müssen? und dass sich Restaurants dann überhaupt noch wirtschaftlich tragen? Was meinst du?
Also Mitarbeiter wird, denke ich, auch die nächsten Jahre weiter eine große Herausforderung bleiben. Auch für unsere Branche definitiv. Also, und ich glaube, das eine ist ja zu sagen, so hey, natürlich kann ich meine Werkzeuge also nutzen, um entweder ich schichte besser, das heißt, wenn es weniger Personal, wo ich habe, kann ich besser einsetzen. Natürlich gibt es aber auch Recruiting-Marketing-Lösungen, wo ich erst einmal mehr Sichtbarkeit generiere und erst mal überhaupt die Menschen raus wissen, dass ich Personal suche. Ich glaube, damit kann man schon mal einiges tun, kostet aber alles natürlich Geld. Und das ist natürlich, sind die Ketten immer im Vorteil, ja, weil die haben einfach mehr Volumen, mehr Synergien, sie können sich diese Lösung leisten, können auch mehr in die Brand investieren und so weiter. Und das ist natürlich für den Individualgastronomen dann sagen, hey, hier muss ich nochmal 500 Euro im Monat ausgeben, hier nochmal 200. Und das läppert sich doch am Ende. Und ich denke, dass man schon als Inhaber entscheiden muss, was ist denn meine Strategie und wie will ich mich da positionieren, ja. Das heißt, konkret will ich versuchen, mit den Ketten mitzukämpfen, was Value for Money, Prozess, Angebot anbetrifft. Und wenn ja, wie löse ich das anders als die Ketten? Ja, weil ich irgendwie den Mitarbeitern alle eine Wohnung biete, dass sie bei mir wohnen können. Dann kann ich Leute leicht aus dem Ausland importieren. Also wie will ich im Wettbewerb bestehen? Weil mit dem Geld kann ich nicht bestehen, weil die dann einfach viel tiefere Taschen haben und um denselben Mitarbeiter und Interessenten kämpfen. Und das andere ist natürlich zu sagen, hey, ich passe mein Konzept radikal an. Und wie sagst, bin dann nur von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Und ich glaube, primär ist das erstmal so ein Fixkostenthema. Ja, wenn meine Miete überschaubar ist, funktioniert's. Und die Miete ist ja überschaubar, wenn ich irgendwie in eine B- oder C-Lage gehe. Und da ist ja, und dadurch, dass ja heute das Schaufenster nicht mehr das Schaufenster im Restaurant ist an der Straßenseite, sondern ist das Social Media oder Smartphone-Display, kann ich auch sehr gezielt ein spitzes Angebot haben und das an eine spitze Gruppe bespielen. Und natürlich über Google Maps und sonst was. Auf Instagram kann ich Werbung schalten, um das dann eben zu gewinnen. Aber ich glaube, da muss man sich sehr klar werden. Und ich habe jetzt, vielleicht als eine kleine Anekdote, ich war jetzt in Frankreich im Urlaub zuletzt und sind irgendwie durch die Straßen gegangen meiner Frau und da roch es irgendwie nach frischem Brot. Da wurden wir so von ein paar Eindrücken von so ein kleines Restaurant angezogen. Und es waren irgendwie nur irgendwie 6 Tische draußen, irgendwie 5 Tische drin. Und es war interessant, es war ein Menü, das bestand irgendwie nur aus 4 Speisen und es waren 2 Leute drin, die haben keine Kasse gehabt, die haben wirklich nur einen Zettel Papier gehabt, das war einer war in der Küche und der andere im Service und die sind wirklich sozusagen, für mich waren das die Individualgastronomen der neuen Generation. Wir hatten eine super, kurz, sehr kleine Auswahl, aber super leckeres Essen mit einem geilen Gastgeber, weil der Typ, der das auch erzählt, der macht es einfach die verdienen damit, glaube ich, können sich gut über Wasser halten, aber der macht das einfach. Wenn er arbeitet, haben sie auf. Wenn er nicht arbeitet, haben sie zu. Und da geht es wirklich so weit, dass der Koch dann am Ende, wenn er fertig war, rauskam und mit jedem Gast am Tisch geredet hat und wirklich von jedem wissen wollte, ob es geschmeckt hat, ob es passt. Und das war halt schon krasses Hospitality, weil es war eigentlich gefühlt wie bei Freunden, obwohl wir jetzt Touristen waren. Und ich glaube, dass das eine, und es war auch ehrlicherweise nochmal teurer, als wenn wir sonst ins Restaurant gehen würden, aber es war eine geile Experience. Ich sage, da werden wir, wenn wir wieder hinfahren, hingehen. Und ich glaube, dass man sich da sagen muss, wie positioniere ich mich, was sind meine absoluten Stärken, wie kann ich mich differenzieren und auch ohne Personal auszukommen. Ja, die haben ja keine Angestellten und die haben auch damit viel weniger Komplexität. Die haben bestimmt ihre Newsletter, das habe ich jetzt nicht gefragt, aber wo sie bewusst ihre Kundschaft bespielen und eigentlich sozusagen, wir sind Gastgeber im wahrsten Sinne des Wortes und laden ein wie zu unseren Freunden oder als ob wir Freunde hätten, die wir einladen.
Du hast gerade was Wichtiges gesagt, das Thema Systemgastronomie haben in der Hinsicht immer einen kleinen Vorteil. Die haben häufig eine IT-Abteilung. Die können ja viele Dinge wirtschaftlich ganz anders darstellen. Das heißt, die haben eine IT-Abteilung, die haben einen digitalen Ansprechpartner, der sich um diese Themen kümmert, was passt für dieses Unternehmen und was nicht. Das ist ja für Individualgastronomen häufig wirtschaftlich sehr schwer darstellbar. Häufig hat man die IT irgendwie extern und muss sich das irgendwie alles selbst so ein bisschen zusammenbasteln. Und da ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, meine Digitalisierungsausbildung für jeden, für den das ein Thema sein sollte und der sagt, okay, ich möchte das gerne angehen, ich weiß aber nur nicht, ich habe nicht so viele Ressourcen zur Verfügung. Ich biete ab dem 5.1. die Digitalisierungsausbildung Digital Professional an. Die geht 10 Wochen, man muss ungefähr 4 Stunden Zeit investieren und dann ist man am Ende des Tages, wir gehen alle Themen im Bereich Digitalisierung und KI gehen wir durch. Am Ende des Tages ist man sein eigener Berater, man kennt die Prozesse im Betrieb und die Mitarbeitenden selbst am besten und dann bekommt man in dieser Ausbildung auch noch das Know-how mit dazu und braucht sich extern halt nicht mehr weiterhelfen lassen, sondern kann es halt intern abdecken. Also für wen das eine Option ist, ich packe den Link dazu in die Shownotes, würde ich mich sehr freuen.
Ich bin dir total dankbar, dass du das wirklich machst, also dass du dieses Angebot bietest, weil ich glaube, davon brauchen wir wirklich mehr, um auch mal diese Büroängste loszuwerden und einfach zu sehen, so, hey, ich bin der Herr meines Handelns. Also ich unterstütze es absolut und finde es auch wirklich großartig. Und ich glaube, dass man da schon, sage ich mal, ohne Technologie wird es nicht gehen. Ja, in jeder Branche ist es so. Und vielleicht zu deiner Frage, weil du hast ja vorher gesagt, ja, wie können sich dann Individualisten da differenzieren von den Ketten? Klar, Ketten sind professionell, aber echte Individualität kann eben nur der Einzelne bieten. Ja, und es auch, wenn wir zu überlegen, die Ketten, die industrialisieren ja gewisser Form, also professionalisieren oder industrialisieren, das heißt, da geht man einfach anders an die Sachen ran. Und egal, wo wir hinschauen, auch es gibt ja andere Märkte, die industrialisiert wurden. Ja, fangen wir irgendwie mit dem Webstuhl an, der damals sozusagen das ganze Weben industrialisiert hat. Wir haben ja trotzdem heute noch immer noch als super wertvoll einen handgestickten Pulli, ja, oder handgemachte Sachen. Das ist ja immer noch individuell gemacht und die haben ja ihren ganz anderen Purpose auf einmal. Da geht es nicht darum, dass ich irgendwie mich warm anziehe, sondern ich trage dieses Kleidungsstück oder ich nutze dieses Ding, diesen Service, um etwas darzustellen. Also hier geht es schon auf den Purpose, sagen, für was stehe ich denn mit meiner Dienstleistung zukünftig? Das wollte ich nochmal einfach mitgeben, weil ich glaube, das kann jeder für sich beantworten, aus seiner Vergangenheit, aus seiner Leidenschaft raus, und das spürt der Gast. Ja, das da glaube ich, da ist da ganz viel zu holen ist in Zukunft.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also erstmal Dankeschön für deinen Zuspruch. Ich glaube auch, dass das ein schöner Gamechanger sein kann, wenn ich mich damit beschäftige. Ich habe jetzt seit April biete ich diese Ausbildung an und es läuft jetzt schon ein paar Monate. Viele Teilnehmer sind auch schon dabei gewesen und ich bekomme viel positives Feedback und viel, was die Teilnehmer auch mitnehmen können und auch schon während der Ausbildung umsetzen. Deswegen glaube ich, habe ich da genau das richtige Produkt geschaffen, was dann halt jedem, auch wenn das wirtschaftlich keine eigene IT-Abteilung abbilden kann, weiterhelfen kann. Deswegen bin ich absolut happy mit. Und zu dem, was du gerade sagst, ich habe gesagt, die Individualgastronomie, die ist manchmal im Nachteil der Systemgastronomie, aber im Endeffekt müssen wir uns von der Systemgastronomie, die Prozesse sich genau angeschaut haben und optimiert haben, die Digitalisierung gedacht haben, da müssen wir in der Individualgastronomie müssen wir uns abschauen. Aber auf der anderen Seite, und jetzt komme ich zu dem, was du gesagt hast, die Systemgastronomie schaut auch bei der Individualgastronomie. Wie schaffe ich es, wenn ich das alles systematisiert, vergrößert, skaliert habe, wie schaffe ich es, dass Gefühl bleibt? Das Wichtigste überhaupt in der Gastronomie, das Gefühl bleibt, dass meine Gäste denken, sie sitzen bei Freunden und sitzen nicht irgendwo bei McDonald's, um es jetzt mal platt zu sagen. Und da gucken die nämlich bei uns. Und das muss so ein Geben und Nehmen sein und man muss da irgendwo mit offenen Augen unterwegs sein.
Und dann noch zwei Kommentare. Also viele der Innovation kommt tatsächlich von Individualgastronomen, weil der findige Gründer und Erfinder ganz nah am Produkt ist. Und viele der Ketten waren ja früher auch eine Individualgastronomie, einfach weil es geht schon um einen gewissen Erfindergeist, zu sehen, was funktioniert und dann nah dran zu bleiben. Und es gibt nochmal zwischen Individualgastronomie und Kette den Zwischenweg und es ist auch Franchise. Ja. Und ich glaube nach wie vor, dass Franchise in der Zukunft, gesagt, auch da sind wir Deutschland weiter hinten als andere Länder, aber ich glaube, dass Franchise viel, viel bringen wird. Und wenn ich jetzt zum Beispiel schaue, innerhalb der Gustoso-Gruppe, wir haben da fantastische Franchise-Konzepte, ob das jetzt irgendwie Ciao Bella ist oder Ruff's Burger, da ist man, zum Beispiel bei Ciao Bella, wir haben ganz viele Franchise-Nehmer, die sind zwar, sie haben sozusagen den Rückhalt eines Systems, und im wahrsten Sinne Wort, da wird ein System gestellt, vom Einkauf, von Operations, zur Digitalisierung, aber sind vorne Gastgeber, sie können ihr eigenes Mittagsmenü anbieten, sie können immer noch gestalten sein, aber haben nicht den ganzen Pain, die Gesamtinfrastruktur zu managen, sondern können sich auf das konzentrieren, was sie gerne machen, nämlich sagen, sich um die Gäste kümmern, am dem Produkt zu arbeiten und so weiter. Also ich glaube, dass da wirklich tolle, tolle Konzepte draußen sind, die sich lohnt auch anzuschauen als Alternative zur kompletten Individualgastronomie.
Eine letzte Frage noch für dich. Also du schaust ja auch dann häufiger mal über den Tellerrand oder in die Kristallkugel. Was könnte da in der Zukunft auf uns zukommen? Wenn du dir unseren Restaurantbesuch in der Zukunft anschaust, wie sieht der aus? Gehen wir mal 10 Jahre in die Zukunft. Wie sieht das Restaurant aus und wie sieht unser Besuch aus?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, vielleicht davor ab, wir überschätzen immer, was wir in einem Jahr schaffen. Also wenn du deine To-Do-Liste anschaust oder große Themen, die du angehst, wir überschätzen das immer. Aber wir als Menschen unterschätzen, was wir in 10 Jahren schaffen. So, und wenn wir zurückschauen, sozusagen, es ist erst 10 Jahre her, dass irgendwie die Apple Watch oder Uber oder Airbnb erfunden wurden und wir sehen, wie krass das heute überall genutzt wird. Ja. Und wir müssen ja gar nicht so weit gehen, wenn wir sagen, ja, vor 10 Jahren war irgendwie Social Media ein reines Hobbythema, da gab es irgendwie Influencer, die man belächelt hat. Oder das Mobile Payment war total, also ganz am Anfang. Und wie sehr heute eigentlich mit dem Handy bezahlt wird, wie sehr eigentlich sich da die Welt gedreht hat. Deswegen, ich glaube auch, dass wir natürlich kurzfristig jetzt den Hype auch überschätzen. Da ist ein gewisser Hype-Aspekt dabei, also was die Automatisierung anbetrifft oder jetzt auch die ganzen KI-Tools, wo sagen, ich glaube, dass diese Artificial General Intelligence, ja, die jetzt so beworben wird, die wird jetzt uns noch nicht so überholen. Aber in 10 Jahren werden wir weiter sein, als wir uns in vielerlei Hinsicht vorstellen. Und ich glaube zum Beispiel so irgendwie automatische Kioske, die dir wirklich Essen versorgen, das ist wirklich so Standalone Sachen, wo du einfach dein Essen bekommst, oder ich glaube, dass zum Beispiel auch, wenn das autonome Fahren nicht komplett funktioniert, wird es irgendwie sowas geben wie Lastenfahrrad, große Fahrzeuge, die autonom wie ein Fahrrad durch die Straßen fahren und dir deine Boxen bringen. Ja, das wird sicherlich kommen. KI wird insgesamt tiefer integriert sein, oder auch Technologie wird tiefer integriert sein und auch weniger sichtbar. Ja, weißt du, WhatsApp ist ein geiles Beispiel, es hat hunderte von Entwicklern im Hintergrund, aber wir haben nur eine super simple Bedienoberfläche, aber das andere passiert im Hintergrund. Ich glaube, das sind Sachen, die dann kommen werden, und dass sicherlich die Grundversorgung mit Essen wird sich ändern, die Experience-Seite wird es aber auch weiterhin geben, die wird dann vielleicht weniger automatisch sein, sondern ich sage, hey, dadurch, dass ich jetzt einen Roboter hinten habe, zahle ich bewusst, habe ich weiterhin 1, 2 Mitarbeiter, die noch Entertainer sind im Gastraum. Ja, die können einfach sich den Gästen beschäftigen, sozusagen für ihre Stammkunden da sein. Das sind schöne Bilder, die da entstehen werden. Ich weiß nicht am Ende, wo und wann wir dort sein werden, aber ich glaube, dass wir da viel Veränderung erleben werden. Und deswegen lohnt es sich immer, offen zu sein und für sich zu sagen, mit was fühle ich mich wohl, was will ich denn anbieten und da aktiv vorangehen.
Also ich feiere den Tag, genau das, was du gerade gesagt hast. Wenn wir irgendwann verstehen, oder ich glaube, wir verstehen es schon, wir setzen es nur nicht richtig um, dass wir nicht mehr den einstellen müssen, platt gesagt, der den Teller am besten trägt, sondern der die Gäste am besten unterhält und die Gäste am besten versteht. Und wenn wir dann irgendwann soweit sind, die Welt wird immer digitaler, dann verstehen wir auch endlich, wie wichtig wir sind in unserer Tätigkeit als Gastgeber und Gastgeberin, weil wir den Menschen halt noch einfach mal ein leckeres Essen und einen Tag bei Freunden bescheren, was halt heute immer weniger wird. Deswegen, wir müssen anfangen, unseren Beruf, unser Berufsbild viel, viel mehr wertzuschätzen, was wir der Gesellschaft zurückgeben, den Menschen zurückgeben. Und ja, den Tag feiere ich. Wir feiern dann am besten zusammen, wenn es soweit ist. Und jetzt zum Abschluss, lieber Theo. Also erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und dass du zu Gast warst im Küchenherde-Podcast.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ja.
Es war mir ein Fest, und ich freue mich, wenn wir uns dann auch auf der nächsten Messe hoffentlich dann mal persönlich kennenlernen.
Bei der Internorga bin ich immer dabei, ja, die ersten 3 Tage insofern.
Wir schaffen das dieses Jahr beziehungsweise nächstes Jahr. Ich sag dir vorher Bescheid, und dann, ja, würde ich sagen, du bist mein Gast im Küchenherde-Podcast, und mein Gast hat die Möglichkeit, sich von den Zuhörern und Zuhörerinnen zu verabschieden. Und deswegen würde ich mich jetzt schon mal ausklinken und bedanke mich bei euch allen. Ja, freue mich, wenn ihr das nächste Mal mit dabei seid bei der nächsten Folge. Danke fürs Zuhören, und lieber Theo, dein letztes Wort, und vielen lieben Dank. Machtet gut. Ciao, ciao.
Ja, also ich hoffe, dass ihr das ein oder andere vielleicht als Inspiration mitnehmen könnt. Was ich unbedingt nochmal betonen will, ist, glaubt an euch selber. Ja, wir haben hier immer wieder Herausforderungen, und rechts und links gibt es immer wieder Einschläge, Veränderungen, die uns herausfordern. Aber am Ende glaubt an euch, schaut in euch rein, sagt, was ist die Leidenschaft, was mache ich gerne, und macht mehr davon. Weil für jede Individualgastronomie gibt es hier einen Platz, und je authentischer und offener man das darstellt, was man selber ist und glaubt, desto mehr wird man auch erfolgreich sein. Insofern, und die Technologie ist nur in dem Fall weiterhin ein Beiwerk, weil am Ende geht es darum, unseren Gästen gute Erfahrungen zu geben, gute Erlebnisse zu geben. Und da seid ihr genau, die das in unserer Gesellschaft machen. Vielen Dank.
Dankeschön.